Der Ultramind Podcast. Inspiration, Mindset, mentale und emotionale Stärke, Lebensglück. Der Ultramind Podcast ist ein ganz besonderer Podcast für alle Menschen, die immer wieder eine neue Inspiration bekommen, ein starkes Mindset aufbauen und auf ihre mentale und emotionale Stärke und Gesundheit achten wollen, um dadurch ihre Persönlichkeit immer wieder weiterentwickeln zu können und dadurch einen Lebenschampion auf ihrem täglichen Spielfeld des Lebens verkörpern. Die immer wieder ein besonders leuchtendes Ausrufezeichen in ihrem Leben setzen wollen. Es ist ein Podcast, der inspirieren und ermutigen will, über das bisherige Bewusstsein, Mindset und die mentale Ausrichtung hinauszugehen. Eben einen Ultramind zukünftig ganz bewusst zu leben und zu verkörpern. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist. Also, lass uns starten mit dem Ultramind Podcast. Wir können nicht die äußere Welt kontrollieren. Wir können nur die innere Welt kontrollieren. Das ist ein Leitgedanke meines heutigen Interviewgastes. Und ich freue mich sehr, heute bei der 400. Ausgabe des Ultramind Podcasts einen ganz besonderen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Er ist Unternehmer, Geschäftsführer von Latoflex, Lebensmentor, Redner und Autor. Ich begrüße ganz, ganz herzlich im Ultramind Podcast Boris Thomas. Lieber Boris, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei dieser Jubiläumsausgabe, bei der 400. Ausgabe mein Interviewgast bist im Ultramind-Podcast.
Es ist mir eine große Ehre. Ich habe es ja eben erst erfahren, dass ich im Jubiläum sozusagen dabei bin. Umso schöner hier dabei zu sein, lieber Jürgen. Großartig. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich mich auch. Und bei der Ankündigung habe ich ja gesagt, bist Unternehmer, Geschäftsführer von Latoflex, Lebensmentor, Redner, Autor. Boris, mal zu Beginn gefragt, wie viele Stunden hat dein Tag?
Nie genug. Nein, aber im Ernst, also ich glaube, alles ist immer eine Frage, aus welcher Quelle du handelst. Und ich glaube, wenn du aus deiner inneren Quelle handelst, und du hast ja eben mein Zitat auch nochmal genannt, da von meiner Homepage, ich glaube zutiefst daran, wenn du halt in dir selber ruhst und aus dir selber kommst. Klar, auch ich muss immer darauf achten, nicht zu übertreiben und immer wieder in meine Mitte zu kommen, aber solange du aus deiner richtigen Quelle in deiner Mitte heraus handelst, ich glaube, dann hast du eine gute Chance, viel mehr zu erreichen und viel mehr auf die Bahn zu bringen in diesem Leben, als man das vorher vielleicht denken würde.
Okay, du hast was Spannendes jetzt angesprochen, diese Quelle, die in uns ist, aus dieser Quelle heraus zu agieren. Habe ich mal gleich eine Frage, Boris. Wie hast du diese Quelle gefunden? Ist die bei jedem da? Beziehungsweise wie finden wir die? Wie erkennen wir die stärker, um wirklich auch aus dieser inneren Quelle noch stärker einfach auch daraus zu schöpfen?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also ich glaube ja, ich weiß gar nicht, ob ich sie gefunden habe. Also was ich halt, also ich glaube, der zweite Teil deiner Frage, den finde ich viel spannender. Woran merken wir das? Mhm. Und ich glaube, also bei mir merke ich das immer, wenn ich in meinem Flow bin, also aus mir heraus fließt etwas in diese Welt, dann gehen die Dinge leicht, dann gehen sie, ich will nicht sagen mühelos, man muss sich auch mal anstrengen, aber es geht so mit einem gewissen Flow, mit einem gewissen Fluss geht das Ganze voran. Und ich glaube, wir alle kennen auch Situationen, da müht man sich ab, da ist es anstrengend, da versucht man und wie so eine Wand läuft man immer dagegen. Und ich habe für mich so erkannt, immer dann, wenn ich nicht aus meiner Quelle heraus handle, und ich lasse jetzt mal offen, was diese Quelle sein mag, aber sowas wie unsere Mitte vielleicht, unsere innere Balance, was auch immer, unser inneres Kraftzentrum, wenn wir aus dem nicht heraus handeln, sondern ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Burnout ist so etwas wie, du tust immer die richtigen Sachen, aber aus den falschen Gründen. So, und das trifft das, glaube ich, ganz schön, auch für unser normales Leben jetzt gar nicht, für Burnout. Wenn wir anfangen, es wird anstrengend, es wird mühevoll, dann tun wir manchmal aus dem Kopf heraus das Richtige, das muss jetzt ja getan werden und das will ich jetzt so, aber es entspringt nicht mehr aus uns selbst. Und ich habe immer festgestellt, wenn mein Leben anfängt, sehr mühevoll zu werden, ich mich irgendwie abmühen muss, dann weiß ich, ui, hier muss ich mal wieder gucken, dass ich wieder in meine innere Mitte zurückkomme. Ich glaube, so das Symptom ist eher zu erkennen, als jetzt das genau zu definieren, was es eigentlich ist.
Okay, aber spannender Ansatz. Vor allen Dingen, wir tun häufig die richtigen Dinge, aber aus den falschen Gründen heraus teilweise. Boris, was sind deine persönlichen Gründe denn für das, was du täglich tust, sei es als Unternehmer, aber auch als Autor, Lebensmentor, Redner? Was sind so deine Gründe?
Das ist ebenfalls natürlich eine sehr tiefe Frage. Und ich glaube, die geht zurück in meine Zeit, als ich war Teenager, war 14, 15 Jahre sind so meine ersten Erinnerungen. Ich habe mich eigentlich immer dafür interessiert, warum ist das Leben eigentlich so, wie das Leben ist? Also da war eine unfassbare Neugierde. Ich wollte etwas herausfinden. Warum sind Menschen so? Warum bin ich so? Warum ist meine Familie so? Wie ist die Gesellschaft? Ich wollte etwas lernen darüber, wie das funktioniert. So. Ich bin halt auch ein Ingenieur, so von Haus aus, und habe immer gedacht, ach, das muss man ja mal rausfinden. Und diese innere Neugier war immer ein Antrieb. Der zweite Antrieb war natürlich immer auch, ich habe immer gedacht, das war so immer mein Bild, wir haben ja dieses Leben geschenkt bekommen, um in irgendeiner Art und Weise etwas in diese Welt zu bringen, diesem Leben zu dienen. Das war immer so meine Idee. Und ich glaube, das sind so die zwei Antriebsfedern. Einmal eine unbändige Neugierde, zu gucken, was geht, so. Und auf der anderen Seite, und das habe ich heute noch, dass ich wirklich sagen will, ich will es wissen, so. Und auf der anderen Seite eben aber auch schon den Impuls zu sagen, ich glaube, wir alle sind mit einem bestimmten Auftrag hier und der dient vor allen Dingen diesem Leben zu dienen und der ist dieses Leben zu dienen. Und das ist sehr stark in mir, so dieses Gefühl, morgens aufzustehen und zu sagen, okay, was kann ich heute diesem Leben Sinnvolles beitragen?
Wir sind aus einem Grund hier, dem Leben zu dienen. Wenn wir jetzt so bei dir drauf gucken, dann könnten wir sagen, du dienst dem Leben aus verschiedensten Aspekten heraus. Wir wollen heute natürlich auch vor allen Dingen den Aspekt des Autors nun näher beleuchten, denn es kommt ein spannendes Buch von dir heraus, Trust, die Vertrauensrevolution. Da wollen wir natürlich auch in diesem Podcast mal näher noch drüber sprechen, was wir uns da vorstellen können. Aber du bist ja auch Unternehmer, Geschäftsführer schon seit vielen, vielen Jahren, Lebensmentor. Und Boris, lass uns gerne mal auf das Unternehmertum nochmal blicken. Geschäftsführer von Latoflex. Da habe ich auf der Webseite von Latoflex auch etwas gefunden. Da steht, eine Erfindung, die den Schlaf verändert. Für alle, die jetzt Latoflex so noch nicht kennen, willst du gerne auch mal hier uns noch ein paar Infos geben, worum es da geht und vor allen Dingen über die Zeit, die du hier als Geschäftsführer natürlich das Ganze auch gestaltet, mit aufgebaut oder weiter ausgebaut hast, um da noch ein Stück weit mehr Einblick zu kriegen.
Sehr gerne. Also, das ist ja quasi meine Wurzel, das sind ja meine Wurzeln. So, wir sind ein Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation seit über 30 Jahren. Ich mag es ja gar nicht sagen. Bin ich jetzt Geschäftsführer hier bei Latoflex. Die Geschichte ist sehr wild und sehr abenteuerlich, aber in kurz zusammengefasst ist sie eigentlich recht einfach. Mein Großvater hat 1935 in Bremervörde zwischen Hamburg und Bremen gelegen, in Bremervörde eine Tischlerei eröffnet. Und hat Möbel gebaut. Und 1957 hat er dann zusammen mit meinem Vater Wilfried Thomas und mit einem Freund aus der Schweiz, Hugo Degen, haben die drei Herren ein Produkt auf den Markt gebracht. Das war der erste Lattenrost der Welt. Die Mutter aller Lattenroste. Glaubt man kaum, deutsche Erfindung kommt aus Bremervörde 1957. Und von Anfang an war es eigentlich immer die Idee, ein Bett gegen Rückenschmerzen zu bauen. Also unsere Kunden haben Rückenleiden, Schulterprobleme, was auch immer. Und komm mal zu uns und hoffen sich Lösungen. So, und das ist das, was wir seit Anfang an tun. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren dabei als Geschäftsführer. Wir haben in der Zeit vor allen Dingen sehr internationalisiert das Ganze. Heute ist unser größter Exportmarkt aus Brummervörde ist China zum Beispiel. Wir haben in China eigene Läden. Ich bin jetzt in 2 oder 3 Wochen bin ich jetzt wieder in China für ein paar Tage, um da die Kunden zu besuchen. Also es hat sich sehr weit über den Planeten verbreitet, weil natürlich Menschen überall auf diesem Planeten unter Rückenschmerzen leiden. Und das ist so unsere Kerngeschichte und das ist auch meine Hauptaufgabe. Und natürlich in diesem Familienunternehmen zu schauen, wie wir als Familie und mit unseren Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten bei uns sind, gut durch diese stürmische Zeit kommen.
Okay, also total spannend, kann man sagen, weltweit letztendlich auch entsprechend vertreten. Boris, jetzt hast du gesagt, Mensch, 30 Jahre, 3 Jahrzehnte, das ist natürlich schon von der Zeit her wirklich ein Statement. Wenn du so zurückblickst auf diese Zeit, was war denn notwendig bei dir, aber auch so im Umgang, du hast es gesagt, mit vor allen Dingen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch Kunden,
um dieses Unternehmen dorthin zu bringen, wo ihr heute steht. Wenn du das mal kurz resümierst, wo du sagst, das waren so die wichtigsten Gegebenheiten dafür oder auch Tugenden.
Also ich glaube, über die 30 Jahre, die ich jetzt dabei sein darf und diesem Unternehmen dienen darf, gibt es natürlich sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wenn ich das auf einen Kern bringen sollte, ist es zum Ersten, kümmere dich um die Menschen. Also wirklich für die Mitarbeiter da zu sein. Es war immer mein großer Traum, ein starkes Team, eine starke Kultur zu erschaffen von Vertrauen, von, das ist ja nochmal ein Thema daher, aber vom Vertrauen her geprägt, wo man einander vertrauen kann. Ich liebe es, sehr langfristig mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich bin da sehr konservativ, also ich wechsle ungern die Pferde. So gern, wie ich in meinem Leben manchmal Neues ausprobiere, aber ich muss sagen, ich habe immer gerne dieselben Menschen um mich herum. Das ist sicherlich eine starke Säule. Wir haben wirklich überzeugte Menschen an Bord, die wirklich für die Sache stehen, für Latoflex kämpfen. Das spüren auch unsere Kunden. Das Zweite ist sicherlich, unser Lied zu singen. Also ich glaube, es gibt so viele tolle Unternehmen und ich habe gerade in der letzten Woche wieder ein, zwei Unternehmen besichtigen dürfen, wo ich dachte, wow, hier bei uns am Standort so tolles Unternehmen, aber keiner weiß es. Also wirklich auch rauszugehen in diese Welt und den Mut zu haben, ich nenne es immer, unser Lied laut zu singen, unsere Geschichte zu erzählen, die Story zu erzählen. Und der dritte Punkt, und den darf man nicht ganz unterschätzen, ist meine persönliche Entwicklung als Führungskraft. Ich glaube, in den 30 Jahren habe ich nicht einen Tag aufgehört, irgendwie etwas Neues zu erlernen, neue Bücher zu lesen, Kurse, Seminare zu besuchen. Weltweit. Ich war in Hawaii. Ich habe spirituelle Ausbildungen gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht. Manchmal auch Dinge, die gar nicht so was direkt mit meiner Aufgabe als Geschäftsführer zu tun haben, aber mit mir zu tun hatten. Und das ist so meine finale These. Ich glaube, dass ein Unternehmen immer nur so weit wachsen kann, wie der Unternehmer, der Inhaber, der Geschäftsführer auch bereit ist, selber in seiner Persönlichkeit zu wachsen. Da gibt es eine enge Korrelation, die ich immer wieder beobachte, dass die Wachstumsgrenze dann am Ende sozusagen das ist, man würde es vielleicht neudeutsch nennen, den Mindset des Chefs oder so. Wie weit der geht, so weit wächst das Unternehmen. Und das halte ich für uneingeschränkt wahr. Und das ist sicherlich so der dritte große Punkt, den ich aus diesen 30 Jahren für mich so mitnehmen kann.
Also das bedeutet, inneres Wachstum ist wirklich die Voraussetzung für äußeres Wachstum, wie das immer dann in welcher Form auch aussieht. Ob das für einen Unternehmer, du hast es gesagt, wie für dich gilt, aber für jeden von uns. Ich glaube, das ist ja für uns alle übertragbar, oder? Dieses Thema inneres
Absolut.
Wachstum, wirklich mit sich selbst beschäftigen, auch die Persönlichkeit zu entwickeln, weil dadurch äußeres Wachstum einfach auch bedingt wird.
Absolut.
Okay. Du hast vorher noch so einen spannenden Satz gesagt, dass du 30 Jahre dem Unternehmen schon dienen darfst. Das Wort dienen ist für mich das so ein Wort. Ist ja eine Haltung, wirklich, wie diene ich dem Unternehmen oder wie gehe ich da als Geschäftsführer, aber auch als Angestellter, wenn ich ein Unternehmen bin, so mit dieser dienenden Haltung ran. Ich denke, dienen ist die Voraussetzung für verdienen. Glaubst du einfach auch unabhängig, ob jetzt Führungskraft, Geschäftsführer oder auch Angestellter, diese Haltung, dem Unternehmen, dem Kunden zu dienen, einfach auch hier dann in bestimmten Momenten den Unterschied macht, wenn ich so mit dieser Haltung rangehe, diese
Ja, also es gibt für mich zwei große prägende Begriffe. Das eine ist Dienen und das andere ist Demut. Und ich glaube, dass beides sehr eng korreliert. Ich glaube, dass unsere Organigramme immer falsch rum gemalt sind. Die sind immer so aufgemalt, hier sind so die Mitarbeiter, dann kommen so Führungskräfte und dann kommt irgendwo der Chef da oben. Ich glaube, man sollte es mal umdrehen. Ich glaube, dass je höher wir in der sogenannten Hierarchieleiter aufsteigen, wir eigentlich immer mehr aufgefordert sind, immer mehr zu dienen, weil ansonsten ist Führung sinnlos. Ich meine, was nützt es, da oben teuer bezahlte Führungskräfte zu haben, wenn sie nicht dienen würden, an ihren Beitrag leisten? So, und von daher glaube ich, dass dieses Wort dienen mit der Demut sozusagen Hand in Hand ist eine der Grundvoraussetzungen für ein erfülltes, glückliches Leben. Ich glaube, dass wir im Moment gesellschaftlich auch durch eine Phase laufen, in der sehr viele Menschen eher sagen, was kriege ich denn? Was kriege ich denn? Was kriege ich denn? Und ich glaube einfach, das, was wir hier lernen dürfen für die Zukunft, ist wieder zu erleben, was bedeutet, was macht den Unterschied aus, wenn ich erst einmal gebe, wenn ich diene, wenn ich sage, okay, was kann ich diesem Leben, was kann ich den Menschen in diesem Leben wirklich anbieten?
Also auch ein interessanter Aspekt. Und du hast Demut noch angesprochen. Dienen und Demut. Boris, wie würdest du Demut für dich noch genauer definieren?
Also für mich ist das eine innere Haltung von, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber wenn man da lang, ich habe sehr lange über diesen Begriff nachgedacht. In meinem ersten Buch war das sogar das erste Startkapitel, war nur über Demut. Und da haben mich viele gefragt, aber das ist doch so ein altmodischer Begriff, Boris. Warum fängst du dein Buch mit so einem altmodischen Begriff an? Und ich habe da lange drüber nachgesonnen über diesen Begriff. Und für mich ist es so eine innere Haltung von, der andere könnte Recht haben und ich Unrecht. Es ist so die innere Bereitschaft auch, es nicht zu wissen. Ich glaube, dass wir im Moment vielfach durch das Leben laufen und immer ein Urteil bereit haben und sagen, ja, ich weiß, das ist richtig, das ist falsch, so will ich das nicht, das ist gut, das ist schlecht. Und Demut heißt für mich ganz klar zu erkennen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von dem, was in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren richtig oder falsch ist. Also gehe ich doch lieber mit einer inneren Haltung ran, die heißt, ich könnte Unrecht haben, meine Meinung könnte sich als falsch herausstellen. Der andere könnte recht haben. Dass diese Situation schlecht ist, wie ich glaube, kann sich auch rausstellen als der größte Glücksfall. Wer weiß das schon? Und ich glaube, diese Demut vor der Größe des Lebens, die viel größer ist als unser kleines Hirn und unser kleiner Verstand, das ist, glaube ich, das, was am Ende auch die Erfüllung in dein Leben bringt.
Auch interessante Gedanken dazu. Und du hast jetzt schon zumindest mal so ganz kurz einfach den unternehmerischen Weg skizziert, auch da so ganz, ganz wichtige Punkte mal angesprochen. Und gerade zum Ende einfach auch das Thema Dienen und Demut, das natürlich für uns alle im Leben eine Relevanz hat oder je nachdem, wie wir uns dafür entscheiden, welche Haltung wir dem gegenüberbringen, eine Relevanz erzeugt. Und ich habe ja auch gesagt, du bist neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer auch Lebensmentor. Sind das auch so Themen, über die wir gerade zumindest mal ein Stück weit gesprochen haben, auch Themen, die du als Lebensmentor begleitest? Oder wie können wir uns dieses Thema Lebensmentor angucken? Worum geht es da, wenn du hier Menschen begleitest?
Also es ist natürlich eine riesen Bandbreite. Wir Menschen sind ja, haben eine große Bandbreite. Das sind Beziehungsprobleme, ein großes Thema immer, ne? Also Beziehungen, entweder hat man eine, dann ist man unglücklich, oder man hat keine, dann ist man auch unglücklich. Also irgendwie sind wir immer unglücklich mit Beziehungen. Dann haben wir natürlich auch die ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich darf also Unternehmer gerade im Moment begleiten zum Thema inneres Wachstum, spirituelle Wege, aber eben auch sehr konkrete im Unternehmen. Also wenn ich habe jetzt zum Beispiel Führungskräfte auch und dann Geschäftsführer, die ich gerade begleiten darf, auch sehr oft über längere Phasen, in denen es da sehr konkret darum geht, die Firma umzustrukturieren, wieder mehr Glück zu finden, seine eigene innere Balance zu finden. Ich glaube, dass wir irgendwann immer im Leben auch so in Sinnkrisen kommen. Und da bin ich dann immer eher derjenige, der sagt, so, komm, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf, jetzt gucken wir mal, was gehört wirklich zu dir und was glaubst du nur gehört zu dir und was hast du vielleicht noch gar nicht erkannt, dass es zu dir kommt. Das sind ja so drei essentielle Fragen. Und es macht mir unheimlich viel Freude, Menschen als Coach, als Mentor wirklich zu begleiten, langfristig. Manchmal ist es aber auch nur, dass Leute zu mir kommen und wirklich nur in einer einzigen Sitzung mit mir eine zentrale Frage für sich ein Stück weiterbringen wollen, ein bisschen lösen wollen. Also das ist eine sehr große Bandbreite. Im Grunde genommen geht es immer um diese Punkte, die wir eben schon diskutiert haben. Es geht darum, wo ist meine Quelle, wo bin ich eigentlich wirklich, wo fühle ich mich wohl, wo bin ich vielleicht aus meiner Mitte im Leben rausgekommen. Und vielleicht letzter Aspekt, wenn ich ihn noch ergänzen darf, ist, ich glaube, wir Menschen sind sehr zäh, also wir sind sehr hartnäckig, wir halten echt viel aus, wir beißen sehr lange die Zähne zusammen. Das ist so wie mit der Ernährung. Du kannst dich mal einen Tag falsch ernähren, ist dem Körper total egal. Wenn du aber 10 Jahre dich falsch ernährst oder zu wenig schläfst oder zu wenig trinkst oder was auch immer, dann wird der Körper es dir übel nehmen. So ist es auf der geistigen Ebene auch. Das erlebe ich immer wieder von Menschen, die zu mir kommen. Da gibt es einen sehr langen Prozess von vielen, vielen Jahren, wo sie merken, irgendwas passt doch hier nicht. Bis es dann irgendwann an diesen Punkt kommt, der dann heißt, genug ist genug, jetzt muss ich doch mal was machen. Und dann landen sie bei mir im Mentoring und wir gucken uns das Ganze gemeinsam an und finden dann halt Lösungen.
Also du begleitest hier, du unterstützt hier, immer natürlich individuell. Du hast gesagt, große Bandbreite, was für Themen, aber auch welche Hintergründe hier einfach in der Begleitung sind. Wenn du so insgesamt mal drauf guckst, aus deiner Sicht ist es durchaus hilfreich, vielleicht sogar für jeden von uns, je nach Situation, sich durchaus mal einen Mentor, einen Coach an die Seite zu holen, um vielleicht mit bestimmten Situationen, Herausforderungen, Problemen eventuell anders, auch besser umgehen zu können.
Ich würde die Frage sogar umdrehen. Ich würde sogar sagen, keinen Coach, keinen Mentor immer wieder in sein Leben zu holen, ist ein schwerwiegender Fehler, weil es verlangsamt Entwicklungsprozesse. Also du kannst dich natürlich und durch vieles auch selber durchführen. Aber seien wir ehrlich, Ich gucke ja immer, ich suche ja im Leben immer so Blaupausen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will finanziell frei sein, dann gucke ich mir Menschen an, die finanziell frei sind und gucke mir genau an, was die tun. Wenn ich in anderen Gebieten erfolgreich sein will, gucke ich mir die Leute an. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Fotograf, also gucke ich auf einen Ansel Adams und andere erfolgreiche, geniale Fotografen und versuche zu verstehen, was sie tun, um ein geniales Bild zu komponieren. So, und wenn ich mir angucke, wie wirklich erfolgreiche Menschen, Sportler, Künstler, was auch immer, ich kenne keinen einzigen Menschen auf der ganz oberen Top-Liga von Bekannten, Prominenten, wer auch immer, der nicht irgendwie ein, zwei, drei Coaches hat. Ich meine, es ist bekannt, dass Tiger Woods, als er auf der Spitze seines Erfolges war, hatte der vier Coaches. Einen für die Griffhaltung, einen für, ich weiß nicht was, was die da beim Golf mal alles machen. Ich kann kein Golf spielen. Aber so, der hatte vier Coaches. Jetzt muss man sich ja fragen, ist es dann gerechtfertigt, wenn ich als normaler Mensch in Anführungszeichen da sitze und sage, braucht man eigentlich so einen Coach oder nicht? Da würde ich mich doch eher fragen, also wenn die das da alle haben, dann würde ich mal drüber nachdenken, ob da nicht irgendwo was Wahres dran ist, weil so ein Tiger Woods konnte natürlich gut Golf spielen, das ist doch gar keine Frage. Trotzdem hat der vier Coaches gehabt, die ihn jeden Tag auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt haben, damit er noch ein Stück besser wird und noch ein Stück besser. Und das Gleiche haben wir doch in unserem Leben auch. Wir sind doch blind für unsere eigenen. Wir sehen bei anderen Leuten, sehen wir alles. Also ich kann ja Beziehungen von anderen Menschen so toll analysieren. Meine eigene, da bin ich ja blind wie die Nacht. Ne? Das ist eine völlig andere Liga. Andere Familien kann ich den ganzen Tag analysieren. Andere Firmen, da fällt mir alles ein, was da falsch läuft, was man mal richtig machen sollte. Bei einem selbst, schwieriges Thema. Und ich glaube, genau in diesem Punkt kommt ein Coach hin. Und letzte Anmerkung dazu. Mehrheitlich haben wir die Antworten auch in uns. Die Frage des Coachings ist mehr, dass da einer kommt und die richtigen Fragen stellt. Weil meine These ist, wir haben genug Informationen. Das ist gar nicht unser Problem. Das Internet ist voller Informationen. Die richtigen Fragen zu finden, die dann zu den richtigen Antworten zu kommen, das ist das, was gutes Coaching ausmacht.
Absolut. Also die richtigen Fragen, dadurch neue Antworten, neue andere Perspektiven, andere Blickwinkel und dadurch andere Möglichkeiten, andere Ergebnisse, die daraus entstehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz interessant. Manchmal kann es so ein, zwei, drei Fragen sein, die aber komplett einfach Situationen verändern können, die aber nicht passiert wäre, wenn der Coach nicht diese Fragen gestellt hätte. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Und als Lebensmentor begleitest du hier sehr, sehr individuell, aber Gott sei Dank, natürlich gibst du auch so deine Gedanken, du hast es angesprochen, als Autor auch weiter. Hast schon einige Bücher geschrieben, fang an, nie aufzuhören oder auch teile die Wolken und finde den Weg. Auch spannende Titel. Und ich habe es schon angesprochen, jetzt im März 2024 kommt dein neues Buch heraus. Trust, die Vertrauensrevolution. Und zuerst natürlich ist immer mal die Frage, wenn so ein Buch mit diesem Titel Trust, die Vertrauensrevolution herausgebracht wird oder du dieses Buch herausbringst, Boris, wie bist du darauf gekommen, auf dieses Thema Vertrauen, Vertrauensrevolution? Was ist da der Hintergrund gewesen?
Also der entstanden ist das Ganze, ich habe natürlich irgendwann mal darüber nachgedacht, oh, ein drittes Buch, das liegt so auf der Oberfläche. Und ich habe mir gedacht, was ist das Thema? Ich war so bei Sinn und dies und jenes. Das gefiel mir aber nicht so richtig gut. Ich kriegte nicht so richtig den Zugang. Und ich war dann, und das ist die wahre Geschichte, ich war zu einem Nachmittag, war ich zu Besuch bei einer ganz lieben Freundin von mir in Mastershausen bei der Kerstin Scherer. Ist ja vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch bekannt. Und wir haben zusammen, Kerstin und ich haben zusammen Tee getrunken und geplaudert und die macht ja auch so Seelenlesen und solche Geschichten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, sag ich, das dritte Buch, ne, das ist immer so, ich krieg's nicht gegriffen. Und dann haben wir so überlegt und haben hin und her gespielt und irgendwann sagt sie plötzlich, du, wie wär's denn mit Vertrauen? Trust. Und dann habe ich gesagt, oh, Trust, das, weißt du, wenn du mal, das ist ja wieder mit der richtigen Frage und der Antwort, da hat es dann in mir so Klick gemacht und gesagt, oh, das fühlt sich gut an, weil wenn ich überlege, was dieser Welt auf allen Ebenen, Gesellschaft, Unternehmen und selber in den Beziehungen fehlt, auf der unteren Ebene fehlt uns überall Vertrauen. Das haben wir verloren über die letzten Jahre. Das fing mit Corona und vielleicht schon ein Stück vorher an und wurde ja immer schlimmer mit Krieg und Unsicherheit und keine Ahnung und Inflation. Und plötzlich erleben wir Menschen hochgradig nervös, völlig unruhig, die Gesellschaft brodelt, die Dinge stimmen nicht mehr. Und was uns fehlt, ist Vertrauen. So, und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe so viel zum Thema Vertrauen lernen dürfen in Beziehungscoachings, in Prozessen bei uns im Unternehmen, wo wir durch Krisen gegangen sind, wo es immer um das Vertrauen in die Zukunft ging, das Vertrauen in den anderen. Da habe ich gesagt, das ist cool. So, dann habe ich angefangen, eine Struktur zu machen. Und das ist ja so, wenn man dann erstmal den richtigen Haken hat, dann ging das so klack, 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 klack. Ja, und jetzt kommt halt am 28. März kommt da jetzt Trust raus und freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, also gleich jetzt mal der Hinweis, Link zum Buch natürlich auch in den Shownotes, packen wir rein. Das jetzt gleich mal als Hinweis. Und du hast es angesprochen, ich kenne das auch. Manchmal dauert es ein bisschen, um überhaupt die Richtung zu haben. Aber wenn die mal da ist, dann fügen sich die Dinge und dann werden zumindest Dinge wieder wahrgenommen. Und ich sage, passt auch rein. Und ist ein ganz spannendes Buch. Du hast mir vorab ja schon mal einfach auch die Online-Version zukommen lassen. Ich habe da natürlich mal reingeguckt. Und da können wir uns natürlich schon viel, viel länger unterhalten, wie jetzt die Zeit des Podcasts, Boris. Aber du hast es angesprochen, wenn wir rausgehen und Menschen fragen würden, ist Vertrauen für euch wichtig oder wollt ihr Vertrauen spüren? Ich glaube, von allen oder von den meisten würden wir ein Ja bekommen. Aber dennoch, und du hast es angesprochen, ist es, denke ich, ein Stück weit anders bei vielen Menschen spürbar. Stichwort Vertrauen ist verloren gegangen. Du hast es angesprochen auf verschiedensten Ebenen. Du schreibst ja auch über Vertrauenskrisen, auf verschiedensten Ebenen in deinem Buch. Lass uns doch da nochmal drüber sprechen, wie passiert so etwas? Also wie verlieren Menschen Vertrauen? Wie entstehen solche Vertrauenskrisen, um da das eine oder andere für uns auch mal, ja, uns nochmal bewusst zu machen, einfach auch, was das Thema betrifft?
Das ist natürlich auch ein sehr großer Part im Buch. Ich habe ja im Buch, du hast es vielleicht gesehen, immer wieder, wie sind wir da hingekommen? Das habe ich so als Überschrift gewählt. Das ist ja so Kern deiner Frage. Wie kommt das überhaupt? So, und ich glaube, es gibt hier immer auf vielen Ebenen natürlich immer viele Antworten. Am Ende ist es natürlich, das möchte ich gleich in den Anfang stellen, Vertrauen ist und bleibt am Ende immer eine Entscheidung von uns. Wir entscheiden uns für Vertrauen oder wir entscheiden uns eben nicht für Vertrauen. Da gibt es auch niemanden, der uns da draußen mit Magie abhelfen könnte. Was wir natürlich für finden, ist, ich nenne das jetzt mal optimale und vielleicht nicht ganz so optimale Bedingungen, in denen Vertrauen existieren kann, auch wenn es immer noch eine Entscheidung bleibt. Und wir brauchen ja nur mal die gesellschaftliche Ebene zu betrachten. Wir kommen aus einer Phase, in der wir das Gefühl hatten, es gibt keine Kriege mehr. Inflation, was war das noch gleich? Zinsen gibt es nicht mehr. Geld gibt es in Hülle und Fülle. Ne? Also man macht, also ich komme aus einer Zeit, da haben wir Jahrespläne bei uns gemacht, bei Lattoflex. Da wussten wir schon, naja, plus minus 1% kommt das irgendwie hin und das wird schon irgendwie, ja, da gab's, also man hat sich schon über Kleinigkeiten aufgeregt oder so, aber eigentlich war das völlig geplanter Horizont. Und das hat sich ja spätestens mit Corona völlig verändert. Also das Thema allein der Planbarkeit. Und man muss ja sagen, Vertrauen hat ja immer etwas mit Zukunft zu tun, mit dem Gefühl von, morgen, übermorgen, in einem Jahr, in 10 Jahren wird es so sein, so vom Gefühl her, dass da immer noch was ist und dass es planbar ist und dass es da ist und in einer Beziehung, dass wir noch zusammen sein werden und so weiter. Und ich glaube, das ist uns in einer ganz großen Ebene genommen worden. Hinzu kommen sicherlich auch sehr unglückliche politische Situationen, die wir im Moment haben in unserer, ich will jetzt gar nicht politisch werden, aber man muss natürlich sagen, es gibt viele Dinge, die zusammenkommen, wo auch dann plötzlich auch auf der politischen Ebene wir ganz nervös wurden. Sowas kennen wir in Deutschland ja gar nicht, dass wir unklare politische Führungssituationen haben. Das war immer klar, nach einer Wahl regiert mal die eine Partei, mal die andere mit dem einen kleinen Partner zusammen und dem anderen. So richtig wild hat sich da ja nie was getan. Und das ist natürlich jetzt plötzlich alles anders. Und das wirft uns natürlich plötzlich ein Stück zurück. Und ich möchte vielleicht eine Geschichte erzählen, die ich immer ganz toll dazu finde, zum Thema, wie sind wir hierher gekommen? Wir haben vor 2 Jahren ein Planungsmeeting gehabt. Ich habe im September immer große Planungsmeetings mit meinem Team und wir planen das ganze Jahr und das macht immer sehr viel Spaß und Freude und so weiter. Und dann ist mein Verkaufsleiter damals, der Dieter Tost, ist dann angekommen mit einem, er hat dann gesagt, ich habe die idealen Planungssachen dabei, eine Glaskugel und Tarotkarten. Ich glaube, damit kann man am besten im Moment ein Jahr planen. Das mag zwar sehr witzig sein und war es auch in dem Moment, weil Tarotkarten nicht das erste ist, wenn man an Jahresplanung denkt in einem Wirtschaftsunternehmen. Aber er drückte damit natürlich eine ganz tiefe Verunsicherung aus. Das heißt, was schreiben wir denn jetzt hier im September auf? Was, ich weiß ja schon gar nicht mehr, was im November sein wird. So. Und das war übrigens dann auch tatsächlich so. Also dann brach ja auch direkt kurz danach der Ukraine-Krieg aus und so weiter. War unsere ganze Jahresplanung hinfällig, dann kam die Inflation, wir mussten plötzlich neue Preislisten machen, dann gab es Dinge nicht, die. So, das alles zusammengenommen reicht ja schon mal aus für so ein Menschenleben, uns ein bisschen durcheinander zu wirbeln und so sicher geglaubte Pfosten erstmal wegzureißen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, auf evolutionärer Basis sei dahingestellt, aber es ist zumindest etwas, was erstmal uns zutiefst verunsichert. Das ist sicher.
Du hast gesagt, Vertrauen fängt bei jedem von uns an. Da gibt es nicht irgendwo etwas, wo wir sagen können, naja, der so, sondern es fängt bei uns an. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, du kannst nicht kontrollieren, was im Außen passiert, sondern was in dir passiert und es beeinflusst das Äußere wieder. Und was ich spannend finde, das hast du ja auch im Buch angesprochen, im Wort Vertrauen steckt das Wort Trauen ja drin. Auch beim Thema Trauung ist ja auch entsprechend dargestellt, ist letztendlich einfach auch, wenn ich wirklich tiefes Vertrauen habe in mich, ins Leben, in das, was kommt, dass dann ein Stück weit auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Angst nicht mehr so spürbar ist, wie wenn das nicht da wäre. Ich finde vor allen Dingen eine Aussage auch sehr, sehr interessant in deinem Buch. Also viele Aussagen, aber die vor allen Dingen auch, Angst ist eine Fantasie über die Zukunft. Heißt ja dann, Fantasie entsteht in unserem Kopf. Also wir haben ein Ereignis, es entsteht Angst, weil wir fantasieren, wie könnte das jetzt werden? Ist da dieser Zusammenhang so gegeben? Also je mehr Vertrauen, desto weniger Angst, emotionale Angst ist in mir. Je weniger Vertrauen oder gar kein Vertrauen, desto größer wird die Angst wahrscheinlich vor dem, was kommt, auch was da alles so passiert. Ist das auch etwas, was du erlebt hast? Im Buch natürlich auch so entsprechend auch du schön schilderst, aber ist das etwas, was er so sagen kann?
Ja, also ich glaube ja, das Vorwort zu meinem Buch, vielleicht um darauf mal Bezug zu nehmen, hat ja Dr. Chuck Spizano aus Hawaii geschrieben. Guter Freund von mir, langjähriger Mentor, Lehrer, Ausbilder. Ich habe so unfassbar bei ihm viel lernen dürfen, in Hawaii speziell. War lange Zeit bei ihm dort. Wir waren letzten Sommer, waren wir zusammen Steak essen in Hamburg. Machen wir immer ganz gerne, wenn wir uns treffen. Und wir sind zusammen im Auto gesessen und ich habe ihm dann von meinem neuen Buchprojekt erzählt, was damals noch ganz frisch war. Da sagt er, worüber willst du denn schreiben, Boris? Und gesagt, über Vertrauen. Und dann hat er gesagt, das ist eine verdammt gute Idee. Und jetzt kommt das Thema Angst, weil er sagt, wir erleben gerade eine Zeit der Angst, die uns in uns nagt. Die Angst vor der Zukunft, die Angst vor allen möglichen Dingen, vor der Spaltung der Gesellschaft, vor dem, was in uns selber passiert. In der Corona-Zeit hatten wir plötzlich Angst um unsere Beziehung, Angst um unseren Job, Angst um ich weiß nicht was. Und er sieht halt ganz klar, und das schreibt er auch schön in seinem Vorwort in meinem Buch, diese Korrelation, dass wir auch als Führungskräfte, als verantwortliche Menschen, aber jeder auf seinem Platz ist eine Führungskraft. Eine Mutter mit ihren Kindern, ein Vater mit den Kindern ist eine Führungskraft für die Kinder in dem Sinne, sind wir aufgerufen, Vertrauen wieder bewusst in unser Leben zu integrieren und den anderen, und ich nenne jetzt mal einen ganz wichtigen Begriff, den anderen Menschen einzuladen, aus der Angst in das Vertrauen zu wechseln, aus der Furcht in das Vertrauen zu wechseln, aus der Unsicherheit in das Vertrauen zu wechseln. Und ich sage das deswegen so bewusst einladen, weil ob diese Einladung angenommen wird, können wir nicht beeinflussen. Wir können uns die größte Mühe geben, vertrau mir doch und so. Am Ende ist es eine Entscheidung. Aber ich finde diesen Begriff der Einladung so schön passend. Pass mal auf, ich weiß, da ist gerade Verunsicherung bei dir. Pass auf, es gibt dort Furcht und ich weiß nicht was. Ich lade dich ein, eine neue Erfahrung zu machen. Eine Erfahrung, die basiert auf Vertrauen und weniger Angst. Und diese Einladung können wir aussprechen. Die basiert darauf, dass wir Nähe zeigen, dass wir gut kommunizieren, dass wir Zukunftsperspektiven entwickeln. Wenn wir das tun, haben wir eine gute Chance, dass der andere das die Einladung annimmt. Aber eins ist sicher. Es gibt einen freien Willen. Und ob eine Person diese Einladung annimmt oder nicht, werden wir leider Gottes, ich meine, es sitzen ganz oft Leute bei mir im Coaching und sagen, ja, aber, also gerade wenn es um Beziehungskrisen geht, ne, wird der andere sich nochmal neu in mich verlieben und so. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht vorher sagen. Das ist sein Universum, es ist seine freie Entscheidung. Alles, was du tun kannst, ist, für dich selber zu sorgen und die andere Person dann einzuladen und zu sagen, ey, hast du Spaß? Ich stehe hier und da und ich habe das und das für mich entwickelt. Wenn du Lust hast, gehen wir noch mal ein bisschen zusammen. So. Und das ist aber eine Einladung. Und ich glaube, in der Perspektive funktioniert auch Vertrauen, dass wir Menschen in den Unternehmen einladen dürfen, wieder neu zu vertrauen. Es ist eine Aufforderung an die Politik, muss man mal ganz deutlich sagen, Menschen wieder das einzuladen, zu vertrauen, was sie im Moment nicht fertig bringt. Das muss man auch zeigen, ja auch alle Statistiken. Ich habe ja einige davon auch im Buch veröffentlicht, dass man eben sehen muss, die Vertrauensindizes sacken in unserem Land drastisch nach unten auf eine Ebene, die wir so noch nicht hatten. Und das ist natürlich tragisch, weil das sind so Faktoren, so weiche Faktoren, die aber harte, knallharte Fakten bedeuten. Sie bedeuten nämlich einen Entwicklungsstopp im Moment. Und ich glaube, wenn wir da raus wollen, müssen wir bei jeder bei sich anfangen, wieder neu zum Thema Vertrauen zu forschen und zu entwickeln und Menschen einzuladen.
Ich glaube, das Thema uns auch wieder bewusster zu machen. Ich finde die Begrifflichkeit Menschen einladen einfach sehr schön, weil letztendlich kann ich ja sagen, ich nehme die Einladung an oder ich nehme sie nicht an. Ist ja dann wieder so meine eigene Entscheidung. Wenn jetzt jemand selbst sich fragt, was kann ich denn für mich tun, um in mir mehr Vertrauen aufzubauen, beziehungsweise auch mehr Selbstvertrauen bei mir wieder entsprechend spürbar zu machen, welche Wege hast du da für dich kennengelernt oder was können hier Möglichkeiten denn sein?
Finde ich, eine sehr gute praktische Frage, die ich auch im Buch nochmal sehr gründlich beleuchte. Und es gibt viele Aspekte dazu. Aber ich sage dir ganz ehrlich, über all die Jahre habe ich eine Erkenntnis gehabt und die finde ich bis heute faszinierend und die deckt sich auch mit allen Studienergebnissen zum Thema, was bedeutet überhaupt Veränderung? Weil am Ende reden wir da über einen Veränderungsprozess. Was ist überhaupt Veränderung? Wie geht das langanhalten? Und das einzig Wirksame, was überhaupt funktioniert, in Bezug auf Selbstvertrauen und Veränderung sind konsequent durchgeführte Rituale von kleinen Schritten, die mich täglich so ein Stück weit mehr aus meiner Komfortzone, aus dem Alten in das Neue führen. Und das Irre ist, das deckt sich eben mit Studien, wenn man dort verschiedene Dinge sich anschaut, die so in den letzten 25 Jahren im Speziellen in der Psychologie, in der Soziologie untersucht worden sind über Veränderungen und wann Veränderungen scheitern und wann sie klappen, kann man als Kern wirklich bündeln. Das Einzige, was langfristig funktioniert, ist nicht Willensstärke, ist nicht Chaka-Chaka. Also es nützt zum Beispiel überhaupt nichts zu sagen, jetzt bin ich der Größte und ich habe keinen Selbstzweifel mehr. Das kann ich mir 100 Jahre sagen. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich halte auch nichts von positiv denken. Also zu tun, als wenn man so wäre, nützt nichts. Ich weiß, dass Leute da immer noch drauf stehen. Ich glaube, das, was wirklich dran ist, ist, auf unsere Schatten zu gucken und sehr tief zu gucken. Das kann ich mit einem Coach machen. Ich für mich selber kann aber auch immer hergehen und sagen, so, ich sag mal, ich habe jetzt neu zum Beispiel mit jemandem zu tun gehabt, der habe ich einmal den Tipp gegeben, du pass auf, mach mal eins. Jeden Tag gehst du eine halbe Stunde spazieren und oder joggen. Egal, ob gutes oder schlechtes Wetter ist, egal, ob du Lust hast oder nicht, du tust es einfach. So, oder von Tony Robbins ist bekannt, dass der sagt, wenn Leute wirklich nicht Depressionen, aber wirklich durchhängen und nicht mehr können und was auch immer und irgendwie an sich zweifeln, dann sagt er, dann mähst du jeden Tag in der Nachbarschaft für deine Nachbarn den Rasen. Weil er weiß, du gehst raus, du tust was, du kommunizierst, du, ne, so, man tut etwas, auch wenn man keine Lust hat, was eben auch hirntechnisch ganz interessant ist, da wachsen bestimmte neuronale Netze wieder neu ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass wir alle, wenn wir Selbstvertrauen haben wollen, das gilt, ist bei mir genauso, ist immer, ich habe so bestimmte Rituale, die ich jeden Tag so mache. Und zwar unabhängig davon, ob ich sie gut finde oder nicht. Ich bin zum Beispiel ein alter Wim Hof-Fan. Ich liebe Eisbaden. Ich habe bei mir eine Kühltruhe stehen und jeden Morgen gehe ich in dieses Eisbad. So, das sind immer so 2 Grad. Jetzt gruselt es wahrscheinlich einige Zuhörerinnen im Speziellen. Also ich habe noch nie eine Frau erlebt, die da begeistert angesprungen ist. Einige schon, muss man sagen. So, und da gehe ich jeden Morgen halt rein. Und da gehe ich auch rein, wenn ich manchmal denke, oh nee, heute Morgen mal lieber nicht oder so. Und ich merke, wie es mir gut tut, auch auf einer sehr psychologischen Art und Weise, weil ich Dinge tue, die immer so ein Stück über die Grenze gehen. Und ich glaube, das ist so ein ganz praktischer Tipp hier auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich zu gucken, wo finde ich Dinge? Und wenn es Meditation ist, einmal am Tag oder was auch immer, irgendetwas zu tun, was mir gut tut, was für mich ist, was mich wieder in meine Mitte bringt. Wenn es spazieren gehen ist, geh spazieren. Wenn es meditieren ist, meditiere. Machen Eisbad, ist es mir völlig wurscht. Am Ende ist es fast auch egal, was du tust. Hauptsache, du tust regelmäßig etwas, was dich immer wieder auf dein Ziel fokussiert. Und das baut am Ende Selbstvertrauen auf.
Wunderbar. Du hast das Eisbad angesprochen. Also für alle, die sagen, ja, kann ich mir vorstellen, wenn ihr das aber auch sehen wollt, geht mal auf die Seite www.boristhomas.de. Da gibt es ja einen Film, wo du dann rausgehst und dich reinsetzt. Also da könnt ihr das auch noch sehen, was der Boris gerade beschrieben hast.
Das letzte Buch war das, ganz genau. Da
Ja, genau.
musste ich meine Kühltruhe auf die Terrasse schieben, weil der Kameramann meinte, hier in meinem Heizungsraum, das filmt sie nicht so schön. Genau, ja.
Ja, aber schön im Bild eingefangen. Und du hast gesagt, diese Rituale, wirklich täglich das durchzuziehen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz entscheidend, dann irgendwo für sich auch zu erkennen, ich kann mich auch nicht verlassen, ich ziehe das jeden Tag durch. Das stärkt das Vertrauen und das überträgt sich dann auch in andere Bereiche. Das ist ja dann auch das ganz Spannende. Also spannende Tipps, wie auch immer diese Rituale aussehen. Nehmt da für euch gerne das mal mit, sucht euch ein Ritual, zieht es mal durch, wirklich jeden Tag. und guckt einfach mal, was sich da einfach auch persönlich dann entwickelt. Boris, eine Frage auch noch. Du schreibst in deinem Buch auch von Wirksprache. Jeder von uns benutzt jeden Tag Sprache, ob das im geschäftlichen, im privaten Bereich ist. Lass uns auch da nochmal drüber sprechen. Was verstehst du unter Wirksprache? Und vor allen Dingen in dieser Kombination mit Vertrauen.
Ich glaube, dass natürlich Worte sind Worte und man kann im Duden ganz viele Worte finden. So. Für mich bedeutet Wirksprache im Unterschied zu dem, was ganz oft gesprochen wird, gerade wenn ich mir Talkshows oder sowas angucke, ist einfach, erzeugt es ein Bild bei dem anderen? Kann der andere mir überhaupt folgen? Ist es leicht, das, was ich sage, zu verstehen? Und wir haben ja einen unfassbaren Boom, so kommt es mir vor, von ausgedachten Begriffen. In der Soziologie, New Work, weiß ich nicht, wie das Ganze da heißt, irgendwelche LGBT, ich weiß nicht was. Also es gibt ja unfassbare neue Begriffe. Ich verstehe ja viele Videos manchmal gar nicht mehr, die muss ich erstmal nebenbei googeln, um den ganzen Kram zu verstehen. Dann weiß ich, dies ist keine Wirksprache. Für mich sind zum Beispiel Worte, die im Kopf kein Bild auslösen, nutzlos. Die mögen zwar intellektuell, also konzeptionell verständlich sein, bewirken aber bei der anderen Person nichts. Wirksprache ist für mich kurze Sätze. Wirksprache ist für mich, verwende Worte, die ein Bild erzeugen. Verwende Worte, wo der andere nicht sagen muss, was meint er jetzt genau? Was ist denn das jetzt konkret? So, und wir erleben natürlich im Moment, speziell auch auf der politischen Ebene, aber auch in den Unternehmen, so merkwürdige Begriffe, die so gerne verwendet werden, bis zu dem Moment, wo ich dann sage, was bedeutet denn das konkret jetzt mal so in meiner Welt so, was bedeutet? So, dann wird es plötzlich sehr, sehr eng. So, und ich glaube, dass wir, wenn wir das Thema Vertrauen damit reinnehmen, wenn wir Vertrauen aufbauen wollen, ist es natürlich wirklich von Vorteil, so zu sprechen, dass der andere sich auch wohlfühlt und nicht immer das Gefühl hat, oh, das weiß ich jetzt ja gerade mal gar nicht, was die Person meint. Was ist denn das jetzt oder so? Und das ist für mich Wirksprache. Es ist eigentlich ein Begriff, der eher aus der Werbung kommt. Das ist ja ein Werbewort, wenn man so will, den ich aber eben auch im psychologischen Bereich sehr spannend finde, weil ich nenne das ja immer so ein bisschen, spreche so, als wenn du im Gehirn des anderen spazieren gehst. Also erzähle deine Geschichte so, dass der andere ein Bild bekommt und mitgehen kann. Das ist für mich Wirksprache und ich habe halt oft überlegt, weil natürlich Kommunikation ist ein wesentlicher Teil von Vertrauen und Vertrauensaufbau. Wenn der andere schon das Gefühl hat, eieieiei, also ich habe null Ahnung, worüber der redet, kann ich auch kein Vertrauen aufbauen. So. Das hat was mit Nähe zu tun, mit Respekt. Und vielleicht letzter Hinweis dazu, ich habe das auch im Buch beschrieben, ich nenne das immer den Oma-Tine-Test. Jetzt ist meine Oma inzwischen verstorben, leider Gottes, ich habe sie sehr geliebt. Aber ich habe mir mal vorgestellt, Oma Tine beim Unkraut jäten ist am Gartenzaun und da ist eine Nachbarin, die auch Unkraut jätet. Und über den Gartenzaun hinweg muss Oma Tine der anderen das jetzt erklären, was ich hier mache oder tue. Und die sagt, Mensch, was macht der Boris eigentlich so? Und dann erklärt Oma Tine das der anderen. So wie sie das weitergibt über den Gartenzaun, dann bin ich bei Wirksprache, weil dann weiß ich, das hat Oma Tine verstanden und das kann sie weitergeben. Und seien wir ehrlich, die Mehrheit der Konzepte, die hier gerade diskutiert werden auf diesem Planeten, von Gender bis sonst wohin, die hätte Oma Tine echte Schwierigkeiten, die auch nur halbgar der Nachbarin zu erzählen, weil sie sagen würde, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. So, und das ist dann eben das Gegenteil von Wirksprache.
Und somit, wenn ich es nicht verstehe, schwierig dann Vertrauen aufzubauen. Das ist,
Definitiv.
glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Gedanke. Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Vertrauen. Und ich glaube, jeder von uns kann jeden Tag mal bewusster reflektieren, wie kommunizieren wir überhaupt? Wie kommunizieren wir zu Hause? Beziehungen, Kinder? Wie kommunizieren wir im Unternehmen? Wie kommunizieren wir nach außen gegenüber Kunden? Ist ja immer einfach auch ganz, ganz wesentlicher Faktor, wo wir täglich einfach auch in der Kommunikation sind. Deswegen glaube ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Und wenn ich auf deine Webseite gucke, lieber Boris, unter dem Reiter Vita, dann steht oberhalb deiner Vita auch für mich so eine Wirksprache, so ein Satz: Vertraue dem Fluss des Lebens und sei offen für das, was kommt. Diese Offenheit hast du schon gesagt, so neugierig zu sein, offen zu sein, das hat dich schon immer angetrieben. Wir sprechen auch über den Fluss des Lebens, aber auch hier haben wir nochmal: Vertraue dem Fluss des Lebens. Wenn du das für dich so liest oder so hörst oder hier so schreibst, was bedeutet für dich nochmal dem Fluss des Lebens Vertrauen?
Da sind wir fast wieder bei dem Begriff der Demut. Weißt du, das ist sowas wie, ich glaube, dass das Leben es gut mit uns meint. Ich weiß, dass das schwierig manchmal ist. Und ich weiß, dass es auch für Leute, die vielleicht jetzt gerade durch ein tiefes Tal gehen, sich zynisch anhört. So soll das gar nicht sein. Und ich glaube auch, das soll es auch nicht sein. Aber ich glaube, auf der langen Sicht meint das Leben uns ist irgendwie gut mit uns. Für irgendetwas ist immer alles gut. So. Manchmal brauchen wir 20 Jahre oder 30 Jahre und drehen uns dann um und sagen, das war damals echt schmerzhaft, aber im Nachhinein hat sich's gut entwickelt. Also weißt du, und ich glaube einfach, und das ist das, was ich meine, auch das ist eine Entscheidung. Also ich kann voll verstehen, wenn jetzt hier einer deiner Zuhörerinnen und Zuhörer sagt, weißt du was, Boris, nee, ich vertraue dem Leben mal überhaupt nicht und ich glaube nicht, dass das Leben das gut meint. Guck dir doch nur mal den Krieg in der Ukraine an, das kann doch nicht sein, dass das Leben es gut meint. Aber auch das ist eine Entscheidung. Und meine Entscheidung war relativ früh in meinem Leben, für irgendwas ist es gut. Und ich glaube zutiefst daran, das ist meine Grundauffassung im Leben, dass es das Leben gut meint. So, das ist das, was ich meine mit Vertrauen in den Fluss des Lebens. Es fließt, ne, diese alte Panterei, es fließt eh, das können wir nicht verhindern. So, das passiert von ganz alleine. Unsere einzige Entscheidung ist, wie gucken wir da drauf? Ich glaube, wenn wir ein stressfreies, glückliches und erfülltes Leben haben wollen, ist es sehr gut, wenn wir auf diesen Fluss des Lebens mit viel Liebe und Dankbarkeit schauen und so ein bisschen mitfließen. Für ein kleines Stück, wo wir glauben, dass wir wichtig sind in diesem Leben und dann sterben wir irgendwann. Aber für diesen Teil mitzufließen in dem Fluss des Lebens, entspannt zumindest mal. Also ich glaube, permanent mit dem Leben zu ringen und dem Leben klarzumachen, wie doof das Leben ist, eine ganz schön anstrengende innere Einstellung. Da würde ich sagen, jetzt kann man ja sagen, noch gar nicht mal richtig oder falsch, aber meine Einstellung ist zumindest ein bisschen entspannter, weil ich würde dann sagen, okay, Leben, das gefällt mir jetzt zwar gerade nicht, aber ich gehe mal mit, mal sehen, was kommt. So, das finde ich dann ein bisschen entspannter, als jahrelang damit zu ringen, ob das Leben jetzt richtig oder falsch war.
Ja, also auch das nochmal, wunderbare Gedanken, vor allen Dingen sich auch nochmal bewusst zu machen, ja, wie sehe ich persönlich denn das Leben? Ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber meine Wahrnehmung ist, dass viele bewusst sich diese Frage noch nie so gestellt haben, sondern sich häufig von äußeren Dingen so leiten lassen, aber dieser tiefe Kern gar nicht ihnen so bewusst ist. Und dem Leben positiv gegenüberzustehen, dem Leben zu sagen, es ist für mich, auch wenn es vielleicht momentan herausfordernd ist, aber ich weiß, nichts bleibt so, wie es ist, es ändert sich auch wieder. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz spannender Ansatz, da wirklich für sich persönlich mal in sich zu gehen und da mal drüber nachzudenken. Boris, ich glaube, wir könnten uns noch, so habe ich das Gefühl, stundenlang austauschen über Thema Vertrauen, aber über andere Themen noch. Aber ich glaube, das war schon sehr, 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 sehr wertvoll in dieser Jubiläumsausgabe und ich sage jetzt schon herzlichen Dank nochmal an alle. Link zum Buch Trust, die Vertrauensrevolution von Boris Thomas ist in den Shownotes. Auch der Link zur Webseite. Also schaut da gerne mal drauf, klickt da drauf. Und wenn es euch angesprochen hat, holt euch dieses Buch, weil ich glaube, Vertrauen ist etwas, was auch nie immer bleibt, sondern wo wir immer wieder was dafür tun dürfen, auch uns bewusst machen dürfen, wie können wir das gut aufrechterhalten. Deswegen danke für deine Gedanken. Und zum Abschluss, lieber Boris, aus deinem weitreichenden Erkenntnis- und Erfahrungsschatz auf vielen Ebenen, wenn du am Ende so den Hörerinnen und Hörern des Ultramind Podcasts eine Botschaft, vielleicht auch eine Botschaft, die für dich wichtig ist, wo du immer so quasi einfach auch sagst, Mensch, die gebe ich gerne raus, uns noch mitgeben willst, dann sehr, sehr gerne.
Uiuiui, das ist natürlich jetzt ein gutes. Erstmal muss ich sagen, vielen Dank, dass ich bei der Jubiläumsaufgabe dabei sein durfte. Du
Gerne,
hast
gerne.
gestellt, das muss ich mal wirklich sagen. Ich mache ja viele Podcasts, aber das waren wirklich tolle Fragen, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und du hast recht, wir hätten jetzt noch endlos weiter plaudern können. Es macht richtig Spaß und Freude mit dir. Also, ich glaube, der entscheidende Punkt, den hast du, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Und das ist, glaube ich, meine Kernerkenntnis über 40 Jahre wilde Abenteuer. Ich habe mit Schamanen gearbeitet. Ich war in der Wüste von Marokko. Ich war in Hawaii. Ich war in Asien unterwegs, im Himalaya, in Bhutan, in alten Klöstern in Nepal und sonst wo. Also ich habe jeden Scheiß mitgemacht. Aber wenn ich das alles mal zusammendampfe, dann würde ich sagen, ist es am Ende, sind wir immer wieder bei uns selbst. So, das klingt total blöd. Und wenn jetzt da draußen jemand ist mit einer Beziehungskrise oder in einer Lebenskrise, oder was auch immer. Mal einen Moment aufhören, immer auf den anderen zu gucken. Natürlich ist der Vorgesetzte, der Chef dann irgendwie nervig. Und der Partner, wenn der nur mal anders wäre, dann wäre mein Leben irgendwie glücklicher und toller. Und ich habe keine Ahnung. Menschen fällt ja den ganzen Tag irgendetwas ein. Warum die anderen gerade schuld sind. Und da gibt es für mich einen alten Satz, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. So, und ich würde mir oft wünschen, auch bei mir selber, wir als Menschen würden immer mal wieder anfangen, den Rest der Welt mal eben Augenblick so stehen zu lassen, mal auf uns selbst zu schauen, in uns selbst zu schauen und von hier aus anzufangen, mich zu verändern und dann mal zu gucken, wie sieht dann die Welt aus? Und meine Erfahrung ist, das ist der schnellste und effektivste und beste und erfolgreichste Weg, das Leben zu verändern, ist bei uns selber anzufangen. Und das macht mir eine Menge Freude, immer wieder neue Dinge bei mir selber zu entdecken. Nicht immer nur Freude, manchmal entdeckt man natürlich auch Dinge, wo man denkt, ach, Herrjemine, so. Aber das ist der schnellste und einfachste Weg. Und da kann ich sagen, ist wirklich die Quintessenz, deswegen steht es ja auch auf meiner Webseite so drauf, ist wirklich die Quintessenz, so dieses schaue nach innen. Das ist einfach mein großes Plädoyer in meinem Leben, in meinen Coachings. Und erst dann gucke nach draußen und schau mal, wie dann die Welt aussieht. Und meine Erfahrung ist, sie sieht plötzlich völlig anders aus, als du vorher gedacht hast, dass sie ist.
Wunderbar, was für ein herrlicher Schlussgedanke. Und wir haben mit diesem Schlussstatement, mit diesen letzten Gedanken wunderbar auch nochmal den Kreis geschlossen zum Anfang. Also von dem her, besser kann es doch gar nicht sein. Deswegen an dieser Stelle nochmal, lieber Boris, herzlichen Dank für deine Inspiration, für deine Impulse, für deine Gedanken. Ich wünsche dir natürlich persönlich, unternehmerisch, auch mit dem neuen Buch Trust, die Vertrauensrevolution, weiterhin viel, viel Erfolg. Und ja, freue mich einfach auch, wenn wir uns vielleicht irgendwann wieder mal sehen und hören. Und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute.
Vielen Dank, mein Lieber.
Gerne, gerne. Ja, danke auch an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du heute dabei warst. Denke immer daran, am Ende, wenn es darum geht, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens unterwegs zu sein, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Mach dir bewusst, du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion und Mindset-Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn dadurch gewinnst du auch immer als Persönlichkeit. Bis zur nächsten Ausgabe des Ultramind Podcasts, dein Jürgen. So, jetzt bin's ich nochmal. Nochmals herzlichen Dank, dass du heute in diese Folge hineingehört hast. Und ich freue mich, wenn du viel neue Inspiration und ein neues Bewusstsein für dich mitnehmen kannst. Wenn du willst, gib mir gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes für meinen Ultramind Podcast. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ja, und wenn du noch mehr zu mir, meiner Tätigkeit und meiner Arbeit erfahren willst, zu meinen Keynotes, inspirierenden Seminaren und verändernden Coachings, dann geh gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit mit einem Ultra Mind. Dein Jürgen.